NDR Kultur. À la carte.
Mit Claudia Christoffersen und einem Autor, der die Bestsellerlisten bespielt, der in seinen Büchern Geschichte und Gegenwart kritisch beleuchtet und dabei immer auch Stimmungen, Gefühle, Humor genau austariert. Das Etikett Pop-Literat brachte ihm sein Buch Generation Golf ein. Es folgten Titel wie 1913, der Sommer des Jahrhunderts, dann Zauber der Stille über Caspar David Friedrich. Die Liste ginge weiter und weiter. Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanary war sein Bestseller aus dem Jahr 2025. In seinem neuen Buch taucht er ein in die Geheimnisse der Glaskunst. Träume aus Feuer, der Alchemist von der Pfaueninsel, so der Titel. Florian Illies ist hier, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ich freue mich sehr.
Ja, Glas, das auf einer Insel hergestellt wird, gleich auf der ersten Seite, da rudert der Glaskünstler Johannes Kunkel mit einem Kahn auf der Havel zur Pfaueninsel. Er sieht, Zitat, das schwere, blassgraue Tuch des erschöpften Spätwinterhimmels. Mit dieser Stimmung also locken sie auf die, würde ich sagen, mysteriöse, magische Pfaueninsel. Was ist das für ein Ort?
Ja, also das Tuch des blassgrauen Februarhimmels, das lag über dem Autor, also mir, als ich dieses Buch schrieb. Das war so ein Versuch, diesen merkwürdigen Himmel, den wir leider auch in Berlin jetzt so oft haben. Ich kannte ihn früher nur aus meinem Studium im Rheinland in Bonn. Also wenn man so das Gefühl hat, der Himmel ist zugezogen und es lastet auf einem, dieses Grau. Es war für mich einfach nochmal wichtig, mich hineinzuversetzen in diesen ersten Besuch dieses Johannes Kunkel auf seiner Insel. Das ist ja eigentlich wirklich auch aus heutiger Sicht, war damals schon aus heutiger Sicht noch mehr eine völlige Überraschung, eine Verblüffung. Wieso schenkt dieser Herrscher diesem Alchemisten gleich eine ganze Insel? Die anderen werden so eifersüchtig. Und er weiß erstmal auf dieser Insel nicht so recht, mit ihr was anzufangen, weil so eine Pfaueninsel bei aller Schönheit im Februar verbirgt sie diese Schönheit doch sehr. Und ich wollte die Leserinnen und Leser auch mitnehmen auf diese Reise, die Kunkel unternimmt. Auch eine Reise, die nicht in Schönheit beginnt, aber die dann in Schönheit endet.
Johannes Kunkel, 1635 in Holstein bei Plön auf der Glashütte Ascheberg geboren, 1703 bei Berlin gestorben. Man kennt den Kunkel nicht. Also es sei denn, man hat mit Glaskunst zu tun. Warum jetzt ein Buch über Johannes Kunkel, der nicht so ein Star ist wie Caspar David Friedrich oder Thomas Mann? Was hat Sie auf die Idee gebracht? Wie sind Sie auf seine Geschichte gestoßen?
Ja, Sie müssen sich meinen Kopf so vorstellen, dass da ganz viele historische Gestalten spazieren gehen. Und Johannes Kunkel war eher eine Figur am Rande, der war mir gar nicht so selbst so bekannt. Ich hatte ihn einmal in meinem Studium kurz kennengelernt. Und dann ist er mir einmal bei einem Ausflug auf die Pfaueninsel begegnet, denn da erinnerte ein Gedenkstein an ihn. Und jetzt muss ich sagen, ich bin ganz glücklich, dass ich es getan habe, weil er doch so viel erzählt über diese Vergangenheit, aber in sich auch sehr, sehr viel Zeitloses trägt, sehr Parabelhaftes über die Versuche, Schönheit zu schaffen und auch das Realisieren, dass oft was ganz anderes dabei herauskommt als das, was man vorhat, etc., etc. Und für mich als unter der Hässlichkeit der Stadt Berlin leidender Mensch war es auch wundervoll, einmal den vielleicht schönsten Flecken am Rande Berlins so ausführlich beschreiben zu können. Denn die Pfaueninsel ist für mich wirklich seit Jahrzehnten der Fluchtort, wenn ich aus der Räudigkeit der Hauptstadt einmal in eine Form von friedlichem, poetischem, ja schönem Preußen entfliehen will. Dann nehme ich die Fähre und kann für ein paar Stunden in eine andere Welt entfliehen. Und ich glaube, man kann mit diesem Alchemisten ein wenig von der Schönheit träumen.
Also wir werden Johannes Kunkel, die Pfaueninsel, alles auch noch weiter kennenlernen in dieser Stunde, für die Sie sich eben auch Musik gewünscht haben. Vor allem Musik von Johann Sebastian Bach, der geboren wurde 1685. In dem Jahr, ganz wichtig für Johannes Kunkel, schenkt der große Kurfürst ihm die Pfaueninsel. Also Musik, die hier nicht besser passen könnte. Fangen wir an mit Bach, dem Prälude aus der Suite für Violon, Cello, Solo Nummer 1 G-Dur mit Jan Vogler am Cello. NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast ist Florian Elias mit seinem neuen Buch Träume aus Feuer, der Alchemist von der Pfaueninsel. Und das ist Johannes Kunkel, der Glaskünstler, der rubinrotes Glas ohne Bläschen machen konnte. Wunderschönes Glas, mit dem er bekannt wurde, für das er geschätzt wurde. Ja, Herr Elias, wie kann man das, was der Kunkel gemacht hat, einstufen? Was würden Sie sagen? Ist das Magie? Ist das naturwissenschaftlich fundiert an der Schwelle zur Aufklärung? Was meinen Sie?
Ja, ich bin gerade noch so ganz in der Musik von Johann Sebastian Bach und glaube, dass das ideal ist, weil man mit dieser ungeheuren Musik, glaube ich, genau in die Zeit hineinkommt, in der mein Buch spielt, in dem diese ganze Handlung stattfindet. Das kommt aus einer ganz alten Tiefe, so wie die Musik von Bach, und erkundet doch bereits das Neue. Und ich liebe diese Cello-Suiten auch, weil es sind solche Individualstücke. Und ich glaube, Johannes Kunkel war der große Individualist dieses Barockzeitalters. Und ich glaube, er hat in sich eigentlich einerseits diese Magie und Alchemie, auch diesen letztlich noch diesen Aberglauben des Mittelalters getragen, aber er hat ihn in sich auch überwunden. Also ich glaube, er war in mancher Hinsicht ein Künstler, in dem, was er dann entwickelte in der Glaskunst, aber er war eben auch ein Naturwissenschaftler. Er hat wirklich in dem Prinzip des Experiments versucht, die Welt zu verstehen. Er wollte wissen, wieso verfärben sich Dinge, wieso kann ein bestimmter Stoff leuchten, warum verschwindet etwas, wenn man es zusammengießt. Und er hat immer und immer experimentiert. Aber dieser Johannes Kunkel war auch ein Zauberer, zumindest offenbar in jener Hinsicht, dass er jeweils seine Herrscher verzaubern konnte. Immer wieder gelingt es ihm, also Kurfürsten, erst in Sachsen, dann in Brandenburg und irgendwann dann sogar noch in Schweden, mit dem Glauben daran zu verzaubern, dass er, dieser Kunkel, ihnen Gold machen könne. Denn alle Länder waren nach dem Dreißigjährigen Krieg verarmt, auch Brandenburg war es, und So war die große Hoffnung, Kunkel kann ihnen Klaas schaffen. Ich glaube aber, dass er selbst spätestens in diesen Jahren nicht mehr selber an dieses alchemistische Verwandeln, was es ja eigentlich darstellt, glaubte. Und er diese Pfade längst verlassen hat und man eigentlich sieht, dass er der Kurfürst oder die Kurfürsten die Träumer waren und nicht der Alchemist.
Die wollten das Gold haben, auf jeden Fall. Aber der Kurfürst, der große Kurfürst, hatte eben auch ein Gespür für Kunkels Glaskunst. Also das muss man ja wirklich sagen. Er hat ihn erkannt in seinen Fähigkeiten vielleicht auch. Und hat ihm dann eben, wir haben schon darüber gesprochen, die Insel geschenkt. Warum die Insel? Warum war dieses abgeschlossene Eiland auch so wichtig?
Ja, wir haben vor Augen, dass in Murano genauso geschieht. Das vergisst man immer leicht. Auch mal Murano ist eben noch einmal eine Insel, die vor Venedig liegt. Und aus diesem Murano kommt eben das damals und bis heute eigentlich berühmteste Glas. Auch weil niemand dorthin kann. Und so können die Geheimnisse bewahrt werden. Darum geht es in dieser Glasmacherkunst, weil es sind die größten Geheimnisse, welche Temperatur man haben muss, welche Stoffe hinzugeschüttet werden. Und die werden mit Argusaugen bewacht. Das kann man natürlich auf einer Insel am allerbesten. Dann hat man sehr viel Wasser umherum. Man braucht sehr viel Wasser zum Kühlen. Man braucht, falls es brennt, auch Wasser zum Löschen. Und mindestens genauso wichtig, es ermöglicht den Transport dieser kostbaren Gefäße über Wasser. Keine Landstraße hätten diese Glasgefäße unbeschadet überstanden. Also sie wurden immer über Wasser transportiert, in Kisten gepackt mit Holz und Stoffen, damit sie die langen Reisen an die anderen Höfe überstehen. Denn das, über was wir hier sprechen, dieses Rubinglas, was er erschafft, wird sehr schnell zu einem ungeheuer kostbaren Luxusgut, was sehr teuer wird, was der brandenburgische Hof sehr teuer verkaufen kann und wodurch Brandenburg ein wenig reicher wird, aber vor allem auch Johannes Kunkel. Also wir haben es hier wirklich ja fast mit dem ersten Luxusprodukt zu tun. Es hat lange gedauert, bis es wieder ein Luxusprodukt aus Brandenburg gab, den Tesla vielleicht in der Fabrik in Grünheide. Aber davor war wirklich dieser Kunkel mit seinem Rubinglas der erste, der aus den Sie haben ja keine Rohstoffe, sie haben nur märkischen Sand und er hat wirklich aus dem märkischen Sand sozusagen ein Luxusgut geschaffen. Das ist schon ein kleines Wunder und auch eine kleine Zauberei.
Bleiben wir vielleicht noch bei der Glaskunst. Also ich habe mich gefragt, es ist ein so hochkomplexes Thema. Feuer muss, Sie haben das angedeutet, auf Temperatur gehalten werden. Leuchtende Klumpen müssen ja kunstvoll geformt werden. Sie haben sich das alles angeeignet. Wie haben Sie das gemacht? Also sind Sie tatsächlich oder standen Sie sozusagen im Feuer?
Ja, das musste ich mir wirklich auch alles selber neu anschauen und anlernen. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich habe ein wenig auch etwas gelernt über Keramik und über Gefäßkunst. Das gehört dazu bei einem klassischen Kunstgeschichtsstudium. Aber das Glas spielt dann eben doch immer leider nur am Rande eine Rolle. Und ich habe sehr intensiv gesprochen mit den Forscherinnen, die darauf spezialisiert sind, bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Potsdam, im Stadtmuseum in Berlin. Und ich war in der Glashütte in Baruth im südlichen Brandenburg, wo eben es immer noch eine Schauglasbläserei gibt, wo man wirklich sehr vieles merkt und spürt, vor allem die Hitze. Ja, also man versteht noch einmal, was das heißt für diese Arbeiter damals, Tag für Tag in dieser Gluthitze zu arbeiten. Auch für mich faszinierend, mit welch letztlich archaischem brachialen Werkzeug mit Eisenstangen, mit Eisen, Plätteisen, dieses kostbare filigrane Glas dort immer wieder in Form gebracht wird. Das kann man kaum glauben. Also es ist sozusagen die zwei Dinge passen kaum zusammen, die Werkzeuge und das Produkt, was am Ende dann entsteht. Und dort verstand ich viel, denn es ist tatsächlich fast in sich ein alchemistischer Prozess. Es wird Asche und Sand und zusammengeschüttet und erhitzt und dann geblasen. Also es passieren so viele Verwandlungen in diesem Prozess schon, ohne dass es das sich noch in Rubinglas verfärbt. Und das habe ich dann eben wirklich versucht, mir durch sehr viel Lesen, durch sehr viel Beschreibung und sehr viel Diskutieren auch wirklich zu verstehen und versucht das auch im Buch mitzuteilen und zu erzählen, dass es zwar eine hochdiffizile und feine und wissenschaftliche Angelegenheit ist, die Kunkel sich selbst durch unzählige Experimente beigebracht hat, dass aber auch in den Glashütten der Moment, wenn das dann da plötzlich rot leuchtete dieses vormals durchsichtige Glas von allen immer noch als ein kleines Wunder gesehen wurde. Also selbst in der Herstellung balancieren wir die ganze Zeit auf diesem schmalen Grat Wissenschaft und Zauberei.
Wunderschönes Glas auf einer traumhaft schönen Insel, der Pfaueninsel. Dazu das Nocturne von Frédéric Chopin. Passt diese Musik zu den Tagträumen, die man auf der Pfaueninsel haben kann?
Ich glaube, es passt unglaublich. Ich habe diese Musik auch ausgewählt, Bach und Chopin, die beide ja auch noch mal ein zweites Mal wiederkommen im zweiten Teil der Sendung, weil sie zwei Dinge beinhalten. Das sind die Musiker, die Komponisten, die ich am meisten verehre, die ich beide höre. Diese Stücke, die wir jetzt heute hören, die habe ich beim Schreiben gehört, weil sie für mich beide Teile von dem beinhalten, was dieses Buch ausmacht. Einerseits bei Bach, eben dieses barocke Neuerfinden eines musikalischen Alphabets fast, und bei Chopin dieses träumerische, wehmütige, sehnsüchtige, was alles im Wesenskern der Pfaueninsel steckt.
Das Nocturne Opus 9 Nummer 2 Es-Dur von Frédéric Chopin, gespielt von Claudio Arrau. Ja, Herr Ilies, in Ihren Büchern versuchen Sie Geschichte, wir haben jetzt gerade auch schon, während die Musik lief, darüber gesprochen, so heranzuzoomen, dachte ich mir auch. Sie arbeiten nicht nur mit Fakten, auch mit Stimmungen, mit ja, Naturphänomenen. Bei Caspar David Friedrich erzählen Sie von den wunderschönen Landschaften, vom Licht, von den Elementen. Bei Kunkel ist es die Temperatur, sind es die Farben Rubinrot, Kobaltblau, kommt später dann auch noch dazu. Mit solchen Bildern mobilisieren Sie ja die Vorstellungskraft auch Ihrer Leserinnen und Leser. Ist das Ihr Rezept, Ihr Geheimrezept beim Schreiben?
Ja, wahrscheinlich ist es nur nicht so geheim, weil es sozusagen in Form von sehr vielen Büchern und in sehr vielen Buchexemplaren vorliegt. Das ist mein Rezept. Das ist mein Rezept, was ich entwickelt habe, weil ich selbst so unbefriedigt war. Ich habe eine große Liebe zur Vergangenheit, zur Verbindung von mir zur Vergangenheit, also eine Sehnsucht. Und merke, dass ich da ganz oft unbefriedigt war, wenn ich historische Bücher gelesen habe. Genauso wie wenn man Gedenktafeln liest. Das ist oft eine sehr spartanische Prosa. Dazu die Schwarz-Weiß-Fotos. Und man hat das Gefühl, das ist so abgeschottet in seiner Vergangenheit, obwohl man in sich, in seinem Körper, in seinen Genen, in der Familiengeschichte spürt, wie viel aus der Vergangenheit eigentlich kommt. Also, dass man eigentlich nur das Ergebnis von der Vergangenheit ist in all seinem Denken und Fühlen und Sehnen und Träumen. Dann war ich sehr glücklich, wenn ich Kunstwerke hatte, Literatur oder Malerei, wo ich über das Kunstwerk selbst in die Atmosphäre einer alten Zeit einsteigen konnte. Und was Sie als Zoomen bezeichnen, das ist vielleicht eine sehr schöne Beschreibung, dass man das Gefühl hat, die klassische historische Literatur im Sachbuch ist eine Weitwinkel-Objektivliteratur. Ja, man hat ein ganz großes Objektiv, wo man alles berücksichtigt. Die Sozialstruktur, die Herrschaftsstruktur, die Situation der Männer und Frauen, die Situation der Arbeiterklasse, die Situation der Kunst, die Situation des Wetters. Man weiß alles eigentlich über diese Zeit heute, so viel wie nie zuvor. Aber am Ende ist es merkwürdig, durch das ganze viele Wissen entsteht gar keine Lebendigkeit. Und es geht eben sehr oft über die Natur für mich am besten, diesen Kanal über diesen Zoom in die Vergangenheit zu bauen und dann auch da hindurch zu kommen und in die Vergangenheit zu schauen, weil die Natur natürlich uns so verbindet. Weil wenn ich heute auf der Fraueninsel stehe unter hohen Eichen, dann stehe ich da, so wie Kunkel vor 300 Jahren unter hohen Eichen stand. Und diese Verbindungsebene über die zeitlose Natur scheint mir ein guter, sozusagen ein gutes Geheimrezept zu sein, um sich selbst mit dieser Vergangenheit auf sehr schnelle Weise verbinden zu können.
Also ich habe das so gedacht, sehr anschaulich sind die Eichen tatsächlich, als wären das vor allem so konstante Mitstreiter, die sie verwenden, mit denen sie ihre Erzählung garnieren. Also erfühlen sie so auch die Geschichte, über die sie dann schreiben? Ist das dieses innere Gefühl, sie sehen die Eichen und was machen die mit ihnen?
Ja, ich brauche diese Verbindungsbestandteile. Im Idealfall ist es Natur. Also bei der Familie Mann in Sanary waren es die Cafés am Hafen, die noch genauso heißen, die noch genauso Kaffee servieren, die genau das gleiche Licht haben, denselben Blick auf diesen Hafen wie im Jahr 1933. Und da stehen die Palmen davor, wie damals auch. Also auch da. Bei Caspar David Friedrich war das natürlich die Ostsee, die Landschaft seiner großen Gemälde, der Mönch am Meer und all der anderen. Und wenn ich mich da hingesetzt habe und über mir die hohen Buchen gerauscht haben und vor mir das Meer ans Ufer schwappte und der Mond unterging, dann war ich schon der Traumwelt seiner Bilder sehr nah. Und bei Johannes Kunkel waren es jetzt tatsächlich diese Eichen. Es war wunderbar. Ich bin oft natürlich für dieses Buch auf der Insel gewesen und irgendwann hat mich der Gärtner dort zu den Eichen geführt, den ältesten, die es da eben gibt, drei Stück, die nachweislich schon standen, als Johannes Kunkel da war. Und ich muss gestehen, dass ich mich sehr oft an deren Stamm gelehnt habe und dann da einfach manchmal eine halbe Stunde lang die Augen geschlossen habe und nur versucht habe, ihnen zuzuhören, was sie noch zu erzählen haben aus dieser Vergangenheit. Und das ist schon von mir eine Methode, über die Natur einen geheimen Zugang zu der Vergangenheit zu finden.
Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Rezeptur vielleicht Ihres Schreibens auch philosophiert. Sie können sich ja, Herr Illies, für so vieles begeistern. Um nur mal ganz kurz Ihre Biografie zu skizzieren. Sie haben schon genannt, ob das überhaupt möglich ist. Also ich scheitere sicherlich daran. Sie waren Feuilletonchef bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, bei der Zeit, waren Verleger des Rowohlt Verlages, leiteten das Auktionshaus Griesebach, gründeten das Kunstmagazin Monopol. Heute gehören Sie zum Herausgebergremium der Zeit und so weiter und so weiter. Sie merken schon, ich gebe auf. Bei diesen vielseitigen Aufgaben aber dachte ich mir, wo sind Sie gefühlt am liebsten unterwegs? Also ist es die Kunst, ist es Literatur, ist es Geschichte oder ist das vielleicht auch die gut dosierte Mischung, die man ja auch ändern kann, immer wieder? Die Rezeptur kann man ändern.
Ja, nein, ich glaube, es ist für mich fühlen sich die Unterschiede viel kleiner an, weil es mir eigentlich immer um dasselbe geht. Ich will von der Vergangenheit erzählen. Und ich erzähle von der Vergangenheit in meinen Büchern natürlich. Ich erzähle aber auch zum Beispiel von der Vergangenheit, wenn ich Ausstellungen kuratieren darf, jetzt gerade im Museum Oskar Reinhardt in Winterthur, wo Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts zu sehen ist. Es geht mir immer darum, Zeugnisse zu finden und dann eine Erzählform zu finden, die so funktioniert, dass sie uns in der Gegenwart anspricht. Das ist eigentlich immer wieder derselbe Ansatz. Ich gehe da nicht so theoretisch ran, wie das jetzt klingt, sondern ich versuche es immer sehr praktisch anzugehen. Aber wenn ich zurückgehe zu meinem allerersten Buch, Generation Golf, auch das war letztlich bereits schon ein Buch über meine Vergangenheit, über die Vergangenheit der Generation Golf. Natürlich eine Vergangenheit, die viel näher lag. Das waren die 70er, 80er Jahre, niedergeschrieben im Jahr 2000, als das noch sozusagen sehr nah war, aber wegen seiner Banalität so verrufen war, weil wir eben nicht so eine legendäre, aufwachsende Geschichte hatten wie die 68er. Und ich dann versuchte genau im Alltäglichen, in der Banalität der Erzählung aus Schultagen, eine Lebendigkeit, eine Identität aus der Erzählung zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was alles für mich verbindet. Ich versuche im Erzählen dem Wesen der Dinge auf den Grund zu gehen. Und weil so viele versuchen, dem Wesen der Gegenwart auf den Grund zu gehen und so wenige versuchen, dem Wesen der Vergangenheit auf den Grund zu gehen, liebe ich es, mich auf diese Zeitreisen zu begeben und so verführerisch im Idealfall davon zu erzählen, dass viele Lust haben, mit mir auf diese Reisen zu gehen.
Machen wir das mit einer kleinen Pause, wieder mit Bach. Sie haben sich die Goldberg-Variationen mit Glenn Gould gewünscht. Was verbinden Sie mit diesem Wunsch?
Ja, da verbinde ich wirklich jahrzehntelanges Hören. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, bestimmt tausende Male im Auto und überall. In dem Fall tatsächlich auch mal mit einem Interpreten, mit Glenn Gould. Diese Form, diese Dynamik und zugleich diese Mischung aus Melancholie und Spielerei. Liebe ich über alles. Und wenn man nur ein bisschen mehr wüsste über die Goldberg-Variationen und ihre Entstehung, dann hätte ich schon so oft Lust gehabt, darüber zu schreiben. Aber wir haben einfach diese wundervollen Kompositionen, an denen wir uns in der Gegenwart jeden Tag erfreuen können, so wie jetzt.
Glenn Gould mit Johann Sebastian Bach, die Goldberg-Variationen 14, 29 und 30. Florian Illies, Sie sind mit dem Glaskünstler Johannes Kunkel zurückgegangen ins 17. Jahrhundert. Wie haben Sie sich, wir haben so ein bisschen jetzt schon die Glaskunst benannt, die Sie sich angeeignet haben. Wie haben Sie sich den Stoff, den historischen Stoff angeeignet? War die Recherche zum Beispiel schwieriger, weil sie weiter weg zurückliegt, weiter entfernt ist?
Ja, das war eine große Herausforderung. Also diese Musik zum Beispiel war einer der Wege, die mir geholfen hat, so eine direkte Verbindung aufzubauen zu diesem barocken Zeitalter, weil wir sie eben heute hören und weil wir uns heute mit unseren Gefühlen da so hineinbegeben können. Und obwohl sie 350 Jahre entfernt ist. Und so habe ich das eben auch versucht mit dieser Geschichte. Denn die Faktenlage ist einfach sehr dünn. Wir haben die Schenkungsurkunde für die Fauninsel an Johannes Kunkel, die ist erhalten. Wir sind in Preußen, da werden vor allem Rechnungen aufgehoben. Die gibt es zu Kunkel, all das, was er gekostet hat, was er gebraucht hat für seine Experimente. Zum Glück gibt es viel über das Herrscherpaar jener Jahre. Das ist nicht nur der große Kurfürst, sondern vor allem seine wundervolle Gattin Dorothea. Die ist mir sehr ans Herz gewachsen beim Recherchieren. Die ist eine ungeheuer moderne Frau, die in zweiter Ehe den Kurfürsten heiratet. Und in der Zeit meines Buches fallen dann auch all die Probleme der zweiten Ehe auf, denn es gibt Erbfolgestreit zwischen den 7 Kindern, die sie mit dem Kurfürsten hat, und dessen Söhnen aus erster Ehe. Die haben immer Angst, von der bösen Stiefmutter auf irgendeine Weise vergiftet zu werden oder vom Hofe vertrieben zu werden. Und sie, auf sehr, sehr kluge Weise, verteilt sie den Besitz des Landes unter allen Kindern. Und der große Kurfürst versucht auch mit ihr gemeinsam da in dieser Patchwork-Familie eine gute Lösung zu finden. Und über Dorothea und den großen Kurfürsten gibt es dann doch einige Literatur, auch einige Details über ihr Leben, über ihre Art, wie sie regiert haben. Etwa der große Kurfürst in jenen Jahren nur noch aus dem Bett, weil er so gichtkrank war. Und da lagen offenbar also Dorothea und der Kurfürst immer im Bett und haben aus dem Bett heraus die Kammerdiener empfangen. Also über diese Details der Herrschergeschichte konnte ich auch nochmal einen Zugang finden. Und das alles zusammen hat dann doch für mich ein gutes Bild gegeben, von dem ich dann sehr gerne erzählt habe. Aber ich hatte schon in diesem Falle die Herausforderung, dass ich bei diesem Bild sehr viel selbst ausmalen durfte.
Ja, Kunkel sollte Gold machen. Das ist ihm nicht gelungen, haben wir schon angedeutet. Aber sein Glas wurde zum Exportschlager. Sie haben die Rechnung genannt. Jetzt dachte ich mir, komme ich auch auf die sogenannten Glaskorallen zu sprechen, die ja wunderschön zu sein scheinen und mit der er es dann doch schafft, im Grunde seinen Radius sehr auszuweiten bis nach Afrika.
Ja, nein, es ist noch mehr. Also er schafft da etwas, was fast einen vermuten lässt, dass er doch selbst in Murano gewesen ist oder diese Rezepte in irgendeiner Weise kopieren konnte. Denn das ist ein Glas, was man erst sehr spät gefunden hat bei den Ausgrabungen in den 1970er Jahren. Also vor 50 Jahren hat man überhaupt erst angefangen, auf der Fauninsel zu graben. Und da hat man im Sand ungeheure Glasscherben gefunden. Die haben eine Schönheit und eine Modernität, die mich so ungeheuer verblüfft hat. In diesen spröden Grabungsberichten leuchten da diese Bilder von blau und rot und grün geäderten weißen Gläsern heraus. Man kann das nicht glauben, dass die 350 Jahre alt sind. Und die wurden für etwas verwendet, was eine andere Träumerei des großen Kurfürsten war. Nämlich, er wollte auch Kolonialherr sein. Er wollte auch eine Kolonie haben. Und hatte sie dann eben im westlichen Afrika, hat dafür extra die Neuguineische, das heutige Ghana ist das Gebiet, eine Kompanie gegründet, die dann mit Booten bis da runter fuhr. Und da hat er diese Glaskorallen, die auf der Fauninsel von Kunkel geschaffen wurden, Korallen, also man muss es sich eher wie Glasmurmeln oder Glasstäbe vorstellen, die hat er dort eingesetzt als Zahlungsmittel. Und das Ungeheuerliche ist, er bekam dafür dann zum Beispiel Elfenbein, aber er bekam Gold. Also Kunkel konnte kein Gold schaffen, aber er hat ein Zahlungsmittel geschaffen, das dann irgendwann so viel wert war wie Gold. Das finde ich eine sehr wahnsinnig schöne Parabel. Ja, man schafft nicht das, für das man geholt wird. Man schafft nicht das, was man will. Aber über einen Umweg schafft man etwas, was ganz anders aussieht, aber am Ende dasselbe Ergebnis hat.
Ja, und heute? Wo findet man heute noch Glas von Johannes Kunkel? Also es ist ja ganz schwierig, auch dieses Glas, das so alt ist, zuzuordnen, zu identifizieren. Wo gibt es Glas von Johannes Kunkel?
Das ist eine ungeheuer schwere Frage und eine ungeheuer schwere Angelegenheit, weil um sich sicher zu sein, müsste man, so habe ich gelernt, es zerstören, das, was man hat, weil man wie einen Baum, den man fällen müsste, um genau die Jahresringe zu zählen, man eben auch diese Feinstruktur des Glases nur durch ein Zerbrechen erreichen würde. Aber auch dann wüsste man natürlich nur, es ist in diesem Jahr oder um diese Jahre entstanden und es kann dann eben auch kurz vor der Fauninselzeit sein oder in einer anderen Glashütte, die Kunkel betrieben hat. Also wir haben tatsächlich ausschließlich 5 Gläser, bei denen es eindeutig ist. Es sind 5 Gläser, die Johannes Kunkel seinem Freund Heinrich Link, dem Apotheker in Leipzig, schenkt. Und die kann man bis heute anschauen in einem wundervollen kleinen Museum, dem Naturalienkabinett in Schloss Waldenburg bei Chemnitz. Dort haben sich diese 5 Gläser erhalten in 5 unterschiedlichen Farben. Und eine ist wirklich ein Zauberwerk, weil da hat es Kunkel geschafft auf der Fauninsel, auf der es noch gar keine Fauen gab damals, aber eine Pfauenfeder aus Glas in die Glaswand einzubauen. Keiner weiß, wie ihm das gelungen ist. Diese 5 sind dokumentiert durch ihre Provenienz als Geschenke von der Fauninsel. Und dann gibt es in Berlin und in Potsdam, in den Stadtmuseum und in der Stiftung in Potsdam, Dinge, die aus dem alten Königshaus, dem Kurfürstenhaus Brandenburgs kommen, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie eben aus dieser Zeit stammen. Und man kann gerade im Ephraim-Palais in Berlin einige Vitrinen mit den Rubingläsern sehen, höchstwahrscheinlich in der Zeit auf der Fauninsel entstanden. Ein besonders prachtvoller Pokal, der für eine Millionensumme vor einigen Jahren ans Rijksmuseum in Amsterdam gegangen ist, den kann man auch bewundern, aber dafür muss man bis nach Amsterdam fahren.
Ja, ich habe das im Netz mir auch angeguckt. Ich habe natürlich auch gesucht und habe diesen Pokal gesehen, der in Maastricht versteigert worden ist. Und das Rijksmuseum hat den Zuschlag bekommen. Also es ist ein wunderschöner Pokal, finde ich auch. Ja, musikalisch gehen wir jetzt noch einmal direkt zurück in die Barockzeit mit Johann Sebastian Bachs Gigue aus der Suite für Violoncello. Solo Nummer 6 in D-Dur mit Yo-Yo Ma. Thank you. Johannes Kunkel hatte seine intensive Schaffenszeit auf der Pfaueninsel. Seine Glasmanufaktur wird dort ein tragisches Ende nehmen. Ein Traum im Feuer geboren, ein Traum im Feuer verloren. Mehr soll hier an dieser Stelle gar nicht verraten werden. Nur so viel, dass am Ende tatsächlich alles in Flammen aufging. Dann passierte Jahrhunderte nichts. Das ist alles nachzulesen in ihrem Schlusskapitel Nachglühen. Goethe wird da genannt, 1822, Kunkels Buch Ars Vitraria in seinen Schriften, in Goethes Schriften erwähnt. Ars Vitraria war damals ein Standardwerk der Glastechnologie von 1679 und das ist auch interessant. Das Buch ist von Antonio Neri im Original von 1612 und der Kunkel hat das übersetzt und auf deutsche Verhältnisse übertragen. Also alles genau abgemessen und erklärt und nachgekocht sozusagen.
Ja, ein Ratgeberbuch könnte man wirklich sagen. Also man muss natürlich sagen, eigentlich wäre die Glasmacherkunst damals wie heute wirklich eine Spezialistenkunst, aber er schreibt ein mehrhundertseitiges Buch darüber, in dem er das alles quasi wie in einer deutschen Übersetzung und auf deutsche Gesteine, deutsche Bedingungen anpasst, ungeheuerlich.
Und Kunkel verschwindet dann lange, niemand kennt ihn. Fontane erzählt dann nochmal in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Ich glaube, es gibt ein Gedicht, was ihm auch dann gewidmet ist oder wo der Kunkel vorkommt und auch die Pfaueninsel. Langes Schweigen, dann 1973, Sie haben es eben auch schon genannt, werden Bruchstücke von Kunkels Glas gefunden. Würden Sie sagen, dass das die Wiederentdeckung einer großen Kunst ist?
Ja, weil ich glaube, er wurde mehr oder weniger zu so einer mythischen Figur, wo man gar nicht mehr wusste, gab es den eigentlich wirklich oder ist das so eine Heldengeschichte aus einer Vorzeit, weil man eben so gut wie keine Gläser hatte, die man direkt zuordnen konnte. Auf der Pfaueninsel sah man nichts mehr und dann in dem Moment, als man da grub und eben nicht nur das Glas fand, sondern die Grundmauern der Laboratorien, Zaumzeug, Hufeisen von Pferden. Also man verstand, oh, da war wirklich für 3 Jahre, denn so kurz ist diese, oder 2,5 Jahre sogar nur, so kurz ist diese Glanzzeit auf der Pfaueninsel, bevor alles niedergebrannt wird. Also das ist eine Wiederentdeckungsgeschichte und in diesem Falle ist sie so erfolgreich, weil die Gläser so überwältigend sind. Sie haben es eben gerade selbst beschrieben, in dem Moment, wo man dann eins sieht, in der Hand hält, naja, das darf man dann doch nicht, durfte ich auch nicht, habe auch noch nie eins in der Hand gehabt, aber ich war schon fast mit der Nasenspitze dran, wenn man sie also so sieht und dann leuchten sieht, dann versteht man diese ganze Faszination, diese ganze Aufregung und auch warum das als das schönste Glas gilt, das es in Europa in dieser kurzen Zeit gegeben hat.
Ja, Sie haben sich ein zweites Mal Chopin gewünscht, den Abschiedswalzer. Es ist unser letztes Musikstück. Opus 69, Nummer 1, As-Dur, hier mit Maria João Pires.
Thank you.
Die Pfaueninsel bleibt ein Sehnsuchtsort für Sie. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie bei der Beschäftigung mit Kunkel auch auf viele Fragen gestoßen sind. Auf Fragen, die Sie heute, Jahrhunderte später, immer noch angehen, die eine Art Virulenz auch haben. Was sind das für Fragen? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, das ist natürlich erstmal die ganz große Frage von letztlich Alchemie und Wissenschaft. Also wir haben ja immer wieder dieses Glauben an irgendetwas kann etwas anderes wie noch nie verwandeln. Ja, das ist dann in seiner Zeit der Wunsch, Gold zu schaffen. In heutiger Zeit hat man das Gefühl, was auch immer, die künstliche Intelligenz hat eine solche alchemistische Funktion und die Menschen haben einen ähnlichen Glauben daran. Und wie immer weiß man in seiner Gegenwart natürlich nicht, wie grundstürzend das sein wird. Man sieht auch, dass diese Hofstruktur eben bis heute komplett so erhalten ist. Wenn wir uns den Hofe von Donald Trump in Amerika angucken, da haben wir alles, was dieses Buch hier auch ausmacht, 350 Jahre zuvor. Wir haben einen Herrscher, der alles gerne in Gold haben will, wie Donald Trump. Wir haben einen Alchemisten, der den Herrscher bezirzen kann, wie es das zum Beispiel Elon Musk sehr, sehr gut konnte und einen Erfinder sozusagen. Und wir haben vor allem den Neid, die Missgunst, den Kampf im Hofstaat, den ich auch in diesem Buche beschreibe. Das sind eigentlich Strukturen, die völlig gleich geblieben sind. Und wir haben dann auch diese natürlich sehr sympathische Zerrissenheit eines Kurfürsten zwischen den großen Aufgaben seiner Politik und der Herausforderung, wie er das in seiner Familie löst, in seiner großen Patchwork-Familie. Das sind viele Dinge, die für mich dieses Schreiben und das Beschreiben der Dinge dort sehr gegenwärtig gemacht haben. Und natürlich das Schönste für mich immer wieder, dieser Glaube und diese Besessenheit vom Kunstobjekt, ob das Malerei ist, in diesem Fall ein Glas, das schon die Menschen in Erstaunen und in Atemlosigkeit versetzt, die es damals erleben, wenn es entsteht und die ihre Schönheit und ihre Zauberkraft bis heute behalten haben. Das sind für mich schon Dinge, die alle für mich aus diesem Buch zu erfahren und zu bewahren sind.
Eine intensive Stunde über Glaskunst, über magische Momente auf der Pfaueninsel. Darüber haben wir gesprochen. Sie werden schon, Herr Ilias, neue Projekte im Kopf haben, neue Buchprojekte. Wir sind gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Florian Ilias, schön, dass Sie da waren. Hat Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen sehr.
Träume aus Feuer, der Alchemist von der Pfaueninsel, heißt das Buch von Florian Ilias, erschienen im Pfaueninsel Verlag. Diese Sendung NDR Kultur à la carte finden Sie wie immer auf unserer Seite ndr.de/kultur und in der ARD Sounds App. An dieser Stelle verabschiedet sich Claudia Christoffersen.